Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Γερμανική γλώσσα. Επίπεδο Γ1 και Γ2. Κατανόηση προφορικού λόγου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου.
Anfang des Testteils Hörverstehen. Aufgabe 1. Lesen Sie die Aussagen 1 bis 5 zu einem Interview mit der Gründerin des Internetportals www.utopia.de. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Im Anschluss hören Sie das Interview zweimal. Kreuzen Sie beim Hören jeweils A, B oder C an. Nach dem zweiten Hören haben Sie eine halbe Minute Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Hören Sie jetzt das Interview.
Willkommen.
Danke.
Und bevor wir in die Theorie der Weltrettung einsteigen, beugen wir uns im Geiste erstmal über unser Frühstück heute Morgen. Wer es nicht weiß, das hat hierzulande im Mittel 7000 Straßenkilometer hinter sich. Also Brot, Butter, Milch, Wurst, Käse, Marmelade, Cornflakes, Eier. Aber fangen wir erstmal mit den Hämmern an. Die lagen zuvor in Schiffen und Flugzeugen. Kiwi, Kaffee, Tee, Orangensaft. Steht das bei Ihnen auf dem Tisch daheim morgens?
Ja.
Geht schon gut los.
Ja, was soll ich sagen? Ich habe nicht gesagt, dass ich Asketin bin, glaube ich. Das steht alles auf dem Tisch. Das ist in der Regel und auch nicht immer, aber doch sehr häufig, also ganz überwiegend, natürlich biologisch dynamisch. Es gibt natürlich Dinge, die wir versuchen stark einzuschränken, wie bei uns gibt es
neuseeländische Kiwi
weniger Kiwis, ja.
Dafür die italienische.
Genau. Und wir versuchen auch zum Beispiel gerade neu im Selbstversuch Fleisch zu reduzieren, weil ich das auch ziemlich spannend finde. Ja, Sie werden also bei uns sehr selten Wurst auf dem Frühstückstisch sehen und vielleicht öfter Käse aus Oberbayern, aber die reine Lehre schaffe ich nicht zu leben. Das gebe ich
das
offen zu.
Das beantwortet auch schon die erste Frage, weil vor 100 Jahren, habe ich gelesen, stammten 95% der Lebensmittel aus dem Sichtkreis um die Kirchturmspitze. Mhm. Jetzt ist alles zu allen Zeiten allerorts zu haben. Also dieses Zurück gibt's wohl nicht, bei Ihnen auch nicht. Es geht eher darum, diese Verfügbarkeit zumindest weitgehend fair und umweltschonend möglich zu machen. Sehe ich das richtig?
Mir geht es vor allen Dingen darum, dass ich glaube, der Mensch an und für sich will nicht verzichten. Ja, das kann ich jetzt auch von mir ganz eindeutig sagen. Wobei ich schon merke, dass sich viel verändert durchs Nachdenken. Aber es ist nicht verzichtsgeprägt. Bei mir nicht und bei den meisten Menschen auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir durch Einsicht weiterkommen, weil Einsicht ist nicht etwas, was die Leute sofort zu Handlungsänderungen bringt. Mir geht es darum zu sagen, um ein Bewusstsein und zu sagen, wir wollen alle unser Leben gut genießen, wir haben aber viele von uns Kinder und wir müssen ein bisschen nachdenken, so geht es nicht weiter. Wo können wir anfangen? Verhaltensänderungen für uns selbst auszuprobieren. Wir laden ja schon erstmal ein, probier es mal aus. Wir wollen sehr undogmatisch sein. Wir wollen Leute inspirieren und vielleicht mal dazu kriegen, das eine oder andere auszuprobieren. Ich glaube, dass die erste Energiesparlampe zur zweiten führt und dass es auch gar nicht so schwer ist, auf einen Steak im Monat zu verzichten. Und das würde richtig was bringen.
Hören Sie jetzt das Interview noch einmal.
Willkommen.
Danke.
Und bevor wir in die Theorie der Weltrettung einsteigen, beugen wir uns im Geiste erstmal über unser Frühstück heute Morgen. Wer es nicht weiß, das hat hierzulande im Mittel 7000 Straßenkilometer hinter sich. Also Brot, Butter, Milch, Wurst, Käse, Marmelade, Cornflakes, Eier. Aber fangen wir erstmal mit den Hämmern an. Die lagen zuvor in Schiffen und Flugzeugen. Kiwi, Kaffee, Tee, Orangensaft. Steht das bei Ihnen auf dem Tisch daheim morgens?
Ja.
Geht schon gut los.
Ja, was soll ich sagen? Ich habe nicht gesagt, dass ich Asketin bin, glaube ich. Das steht alles auf dem Tisch. Das ist in der Regel und auch nicht immer, aber doch sehr häufig, also ganz überwiegend, natürlich biologisch dynamisch. Es gibt natürlich Dinge, die wir versuchen stark einzuschränken, wie bei uns gibt es
neuseeländische Kiwi
weniger
ist es nicht.
Kiwis, ja.
Das wird italienische.
Genau. Und wir versuchen auch zum Beispiel gerade neu im Selbstversuch Fleisch zu reduzieren, weil ich das auch ziemlich spannend finde. Ja, Sie werden also bei uns sehr selten Wurst auf dem Frühstückstisch sehen und vielleicht öfter Käse aus Oberbayern, aber die reine Lehre schaffe ich nicht zu leben. Das gebe ich offen zu.
Das beantwortet auch schon die erste Frage, weil vor 100 Jahren, habe ich gelesen, stammten 95% der Lebensmittel aus dem Sichtkreis um die Kirchturmspitze. Mhm. Jetzt ist alles zu allen Zeiten allerorts zu haben. Also dieses Zurück gibt's wohl nicht, bei Ihnen auch nicht. Es geht eher darum, diese Verfügbarkeit zumindest weitgehend fair und umweltschonend möglich zu machen. Sehe ich das richtig?
Mir geht es vor allen Dingen darum, dass ich glaube, der Mensch an und für sich will nicht verzichten. Ja, das kann ich jetzt auch von mir ganz eindeutig sagen. Wobei ich schon merke, dass sich viel verändert durchs Nachdenken. Aber es ist nicht verzichtsgeprägt. Bei mir nicht und bei den meisten Menschen auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir durch Einsicht weiterkommen, weil Einsicht ist nicht etwas, was die Leute sofort zu Handlungsänderungen bringt. Mir geht es darum zu sagen, um ein Bewusstsein und zu sagen, wir wollen alle unser Leben gut genießen, wir haben aber viele von uns Kinder und wir müssen ein bisschen nachdenken, so geht's nicht weiter. Wo können wir anfangen? Verhaltensänderungen für uns selbst auszuprobieren. Wir laden ja schon erstmal ein, probier es mal aus. Wir wollen sehr undogmatisch sein. Wir wollen Leute inspirieren und vielleicht mal dazu kriegen, das ein oder andere auszuprobieren. Ich glaube, dass die erste Energiesparlampe zur zweiten führt und dass es auch gar nicht so schwer ist, auf einen Steak im Monat zu verzichten. Und das würde richtig was bringen.
Aufgabe 2. Lesen Sie die Aussagen 6 bis 10 zu einem Radiobeitrag über Hausratversicherungen. Sie haben dazu 40 Sekunden Zeit. Im Anschluss hören Sie den Beitrag zweimal. Kreuzen Sie beim Hören an A. richtig oder B. falsch. Nach dem zweiten Hören haben Sie eine halbe Minute Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Hören Sie jetzt den Beitrag.
Anwalt Auskunft
Podcast.
Eine Hausratversicherung ist eine Versicherung, die den Hausrat versichert. eigentlich ganz simpel, oder?
Aber sie erstreckt sich viel weiter, was viele nicht wissen. Dass sie beispielsweise auch für Gegenstände im Auto gilt oder aber auch manche Hausratversicherung sollte man genau schauen, auch fürs Fahrrad oder den Kindersitz am Fahrrad.
Sagt Rechtsanwalt Sven Walentowski vom Deutschen Anwaltverein. Und genau darum ging es in dem Fall in Hamm. Da hatte ein Mann für seine Wohnung, aus der er gerade auszog, eine Hausratversicherung abgeschlossen. Einige Dinge seines Hausrats, wie beispielsweise zwei Kameras, Lesebrille, Sonnenbrille und einige Kleidungsstücke, nahm er mit in seinen eigenen Betrieb. Dort wurden die Dinge, Geschichten, wie sie nur das Leben schreibt, prompt gestohlen. Und die Versicherung wollte nicht zahlen, also traf man sich vor Gericht wieder. Sven Walentowski.
Das Landgericht hatte witzigerweise der Versicherung noch recht gegeben, weil die gesagt haben, es ist ja gar nicht abzusehen, ob diese Dinge dauerhaft aus dieser Wohnung entfernt worden sind oder nicht.
Doch der Mann gab nicht klein bei, nahm die Entscheidung nicht hin und zog vor das Oberlandesgericht, erzählt der DAV-Pressesprecher weiter. Dort bekam der Kläger recht.
Die haben nämlich ganz klar gesagt, bei einem Wohnungswechsel ist es völlig normal, dass man Dinge aus seinem Hausrat erstmal zwischenlagert. Er wohnt vielleicht nicht mehr in der alten Wohnung und noch nicht in der neuen Wohnung. Es ist völlig klar, dass die Dinge in Bewegung sind und dass sie auch mal zwischengelagert werden. Die Hausratversicherung erstreckt sich auch noch auf diese Gegenstände, die im Büro, im Auto oder bei Verwandten lagern. Deshalb muss der Schaden ersetzt werden, auch wenn diese Gegenstände entwendet werden.
Dieser Fall zeigt, dass man sich erfolgreich gegen seine Versicherung durchsetzen kann. Notfalls auch erst in der zweiten Instanz. Hilfe dazu findet man bei der Deutschen Anwaltauskunft unter 0 1805 18 18 05 oder im Internet unter www.anwaltauskunft.de.
Hören Sie jetzt den Beitrag noch einmal.
Anwaltauskunft Podcast.
Eine Hausratversicherung ist eine Versicherung, die den Hausrat versichert. Eigentlich ganz simpel, oder?
Aber sie erstreckt sich viel weiter, was viele nicht wissen. Dass sie beispielsweise auch für Gegenstände im Auto gilt oder aber auch manche Hausratversicherung sollte man genau schauen, auch fürs Fahrrad oder den Kindersitz am Fahrrad.
Sagt Rechtsanwalt Sven Walentowski vom Deutschen Anwaltverein. Und genau darum ging es in dem Fall in Hamm. Da hatte ein Mann für seine Wohnung, aus der er gerade auszog, eine Hausratversicherung abgeschlossen. Einige Dinge seines Hausrats, wie beispielsweise zwei Kameras, Lesebrille, Sonnenbrille und einige Kleidungsstücke, nahm er mit in seinen eigenen Betrieb. Dort wurden die Dinge, Geschichten, wie sie nur das Leben schreibt, prompt gestohlen. Und die Versicherung wollte nicht zahlen, also traf man sich vor Gericht wieder. Sven Walentowski.
Das Landgericht hatte witzigerweise der Versicherung noch recht gegeben, weil die gesagt haben, es ist ja gar nicht abzusehen, ob diese Dinge dauerhaft aus dieser Wohnung entfernt worden sind oder nicht.
Doch der Mann gab nicht klein bei, nahm die Entscheidung nicht hin und zog vor das Oberlandesgericht, erzählt der DAV-Pressesprecher weiter. Dort bekam der Kläger recht.
Die haben nämlich ganz klar gesagt, bei einem Wohnungswechsel ist es völlig normal, dass man Dinge aus seinem Hausrat erstmal zwischenlagert. Er wohnt vielleicht nicht mehr in der alten Wohnung und noch nicht in der neuen Wohnung. Es ist völlig klar, dass die Dinge in Bewegung sind und dass sie auch mal zwischengelagert werden. Die Hausratversicherung erstreckt sich auch noch auf diese Gegenstände, die im Büro, im Auto oder bei Verwandten lagern. Deshalb muss der Schaden ersetzt werden, auch wenn diese Gegenstände entwendet werden.
Dieser Fall zeigt, dass man sich erfolgreich gegen seine Versicherung durchsetzen kann. Notfalls auch erst in der zweiten Instanz. Hilfe dazu findet man bei der Deutschen Anwaltauskunft unter 0 1805 18 18 05 oder im Internet unter www.anwaltauskunft.de.
Aufgabe 3. Lesen Sie die Aussagen 11 bis 15 zum Interview mit dem Musiker Dirk Zöllner. Sie haben dazu 40 Sekunden Zeit. Im Anschluss hören Sie das Interview einmal. Kreuzen Sie beim Hören an, A. richtig oder B. falsch. Danach haben Sie 20 Sekunden Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Hören Sie jetzt das Interview.
Hippie, Ostrocker, einziger Soul- und Funkmusiker der DDR, Musical-Darsteller, viel Etiketten kleben an Dirk Zöllner. Und jetzt ist er live hier auf Radio Berlin 88.8. Guten Tag, Dirk Zöllner.
Guten Tag.
Ostrocker, sehen Sie sich überhaupt als Ostrocker?
Na, das ist mein Ursprung, der Osten. Und insofern bin ich schon regional verbunden, ja.
Bei Ihnen gab es ja irgendwie gar nicht diesen Ostkünstler-Karriereknick, den einige leider erlebt haben. Sie leben seit Jahrzehnten von Ihrer Musik. Ist das selbstverständlich oder harte Arbeit oder noch was ganz anderes?
Das liegt vielleicht daran, dass ich ein Hippie bin. Also ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen. Ich versuche, bezahlter Urlauber zu sein. Das heißt also, die Arbeit und das Leben als eins zu betrachten. Und insofern gab es für mich nie die Frage, irgendwas anderes zu machen. Und da ich, wie gesagt, wie Sie schon sagten, Hippie bin, es steht bei mir Geld nicht an erster Stelle.
Jetzt kommt ein Kompliment. Wie 50 sehen Sie nicht aus? Sind Sie ja auch noch nicht ganz. Erst kommende Woche ist es soweit.
Woche Zeit, ja.
Ja, genau. Der runde Geburtstag. Hat diese Zahl 50 irgendeine Bedeutung für Sie?
Zumindest ist es so, dass zwischen 40 und 50 der Körper nicht mehr ganz mit dem Geist mit will. Das heißt also, ich habe zum Beispiel leider unter der üblichen Altersweitsichtigkeit, hatte auch schon 2 Bandscheibenvorfälle. Und da ist man zuerst mal ein bisschen sauer. Also, dass der Körper nicht mehr so will wie der Kopf. Man bleibt ja im Kopf immer derselbe Mensch. Und daran muss man sich erst mal gewöhnen. Aber es ist nie so, dass ich jünger sein will. Also ich merke, dass ich immer besser klarkomme mit der Umwelt im Alter. Ich käme nie auf die Idee, wieder 30 sein zu wollen. Ich hätte vielleicht gerne den Körper eines 30-Jährigen, aber ich würde nie wieder zurück in die Zeit wollen.
Aber das ist doch schön, wenn man das so sagen kann. Sie haben ja auch noch viel vor sich. Sie haben aktuelles Album rausgebracht mit den Zöllnern. Sie haben 3 Kinder von mehreren Frauen. Kriegen Sie das mit Ihrem Leben als Musiker alles so unter einen Hut?
Das ist schon manchmal schwierig, aber ich mache es einfach so, dass ich die Leute, also beispielsweise die Mütter meiner Kinder, bei der Großen muss ich es nicht, die Frau ist sehr, sehr selbstständig.
Gut so.
Ich binde die einfach in mein Leben ein.
Aufgabe 4. Lesen Sie die Aussagen 16 bis 20 zu einer Radiosendung über den Urlaub der Deutschen. Sie haben dazu 1 Minute Zeit. Im Anschluss hören Sie die Sendung einmal. Kreuzen Sie beim Hören jeweils A, B oder C an. Danach haben Sie eine halbe Minute Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Hören Sie jetzt die Sendung.
Die Gegensätze könnten kaum größer sein. Hier die schnell hochgezogenen grauen Wohnblöcke in den wiederaufgebauten Städten. Dort Chianti, Dolce Vita, Amore und Gelato. Dass sich Italien nach dem Zweiten Weltkrieg zum beliebtesten Reiseziel der Deutschen entwickelte, war letztendlich Romantik pur. Als die blanke Existenz gesichert schien und das Leben der Deutschen wieder in einigermaßen ruhigen Bahnen verlief, verbreitete sich der Wunsch, die schönsten Tage im Jahr nicht daheim in Balkonien zu verbringen, sondern in der Fremde, etwas nicht allzu aufregend Neues zu erleben. Der Anspruch auf Erholung und Freizeit gehörte zwar seit 1948 erklärtermaßen zu den allgemeinen Menschenrechten. Den Deutschen jedoch waren zunächst noch Hände und Füße gebunden. Erst als Mitte der 50er Jahre die Visumpflicht für 13 europäische Staaten aufgehoben wurde, konnten auch sie dem Tapetenwechsel in größerem Stile frönen. Das deutsche Bundesurlaubsgesetz vom 8. Januar 1963 trug dem erwachenden Reisefieber spät genug Rechnung. Nachdem in zähem Ringen mit den Gewerkschaften bereits die Wochenarbeitsstunden in der Industrie von 50 auf 44 herabgesetzt worden waren. Das neue Gesetz machte deutlich, dass der Aus- und Aufbruch in den Süden oder sonst wohin von Staats wegen nicht nur toleriert, sondern sogar erwünscht sei. Jeder, aber auch wirklich jeder Arbeitnehmer hatte von nun an Anspruch auf mindestens 24 Werktage Erholungsurlaub bei Lohnfortzahlung. Das waren doppelt so viele wie noch 1954. Außerdem legte der Gesetzgeber Wert darauf, dass der Jahresurlaub zusammenhängend gewährt und genommen wurde. Was bedeutete, dass ein braver Bürger also einen ganzen Monat lang gewissermaßen zum Sonnenbaden oder Sandburgenbauen verpflichtet war?
Aufgabe 5. Lesen Sie die Aussagen 21 bis 25 zu einer Radiosendung über den Kuckuck. Sie haben dazu eine halbe Minute Zeit. Im Anschluss hören Sie den Beitrag zweimal. Tragen Sie beim Hören die fehlenden Informationen ein. Schreiben Sie in jede Lücke nur ein Wort. Nach dem zweiten Hören haben Sie eine halbe Minute Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Hören Sie jetzt die Sendung.
Was der Kuckuck damit sagen will? Der Ornithologe Hans-Heiner Bergmann weiß es.
Raumabgrenzung und den Weibchen sagen, hier bin ich.
Der Musikwissenschaftler Martin Ulrich hört
eine kleine Terz. Das ist jetzt eher eine große Terz. Manchmal am Beginn der Saison, wenn er gerade gekommen ist, ist er ein bisschen heiser. Vielleicht hängt das mit den Hormonen zusammen, die noch nicht so ganz stimmen. Wenn sie ganz aufgeregt sind, wenn das Weibchen sehr nahe kommt, dann singen sie manchmal drei Elemente, also Kuckuckuck, Kuckuckuck, so etwas. Wenn sie den Kuckuck nachpfeifen, dann kann es sein, dass er ziemlich fuchtig wird. Er will keinen Konkurrenten neben sich dort haben und versucht, den anzugreifen und zu verjagen.
Hören Sie jetzt die Sendung noch einmal.
Was der Kuckuck damit sagen will? Der Ornithologe Hans-Heiner Bergmann weiß es.
Raumabgrenzung und den Weibchen sagen, hier bin ich.
Der Musikwissenschaftler Martin Ulrich hört
eine kleine Terz. Das ist jetzt eher eine große Terz. Manchmal am Beginn der Saison, wenn er gerade gekommen ist, ist er ein bisschen heiser. Vielleicht hängt das mit den Hormonen zusammen, die noch nicht so ganz stimmen. Wenn sie ganz aufgeregt sind, wenn das Weibchen sehr nahe kommt, dann singen sie manchmal drei Elemente, also Kuckuckuck, Kuckuckuck, so etwas. Wenn sie den Kuckuck nachpfeifen, dann kann es sein, dass er ziemlich fuchtig wird. Er will keinen Konkurrenten neben sich dort haben und versucht, den anzugreifen und zu verjagen.
Aufgabe 6. Lesen Sie die Aussagen 26 bis 30 zu einem Radiobeitrag über die Evolution des Auges. Sie haben dazu eine halbe Minute Zeit. Im Anschluss hören Sie den Beitrag zweimal. Tragen Sie beim Hören die fehlenden Informationen ein, schreiben Sie in jede Lücke nur ein Wort. Nach dem zweiten Hören haben Sie eine halbe Minute Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Hören Sie jetzt den Beitrag.
Ja, das ist auch eine ganz spannende Frage, die auch Darwin schon beschäftigt hat. Er führte ja aus, dass er sich kaum vorstellen könnte, wie so etwas Komplexes wie das Auge in der Evolution hätte entstehen können.
Das Auge, ein Wunderwerk der Wahrnehmung und für die Menschen das wichtigste Sinnesorgan. Doch wie ist es entstanden? Detlef Ahn vom Europäischen Molekularbiologischen Labor in Heidelberg forscht an Borstenwürmern aus dem Mittelmeer, also einem Tier, das auf den ersten Blick so gar nichts mit dem Menschen zu tun hat. Die Borstenwürmer aus den Heidelberger Laboren machen etwas besonders Interessantes. Wenn sich die Würmer von der Larve zum Wurm entwickeln, kann man ein Stück Evolution nachvollziehen. Wenn die Jungtiere heranreifen, bekommen sie viel komplexere Sehorgane.
Man muss die sich als so eine Art Augenbecher vorstellen, an denen aber immerhin schon vorne eine Linse befestigt ist, mit denen die richtig ein Bild erzeugen.
So ähnlich wie bei der Augenentwicklung von der Larve zum Wurm hat sich wahrscheinlich auch die Evolution zum Hochleistungslinsenauge abgespielt, wie es Menschen, Falken, aber auch Tintenfische haben. Am Anfang steht immer ein Sehfleck, wie bei der Larve, aus einer oder mehreren Sinneszellen.
Und von einem solchen Augenfleck kommt man als nächstes zu einem einfachen Pigmentbecherauge, einfach indem sich dieser Augenfleck etwas absenkt. Wenn sich dieser so entstandene Augenbecher weiter einsenkt, gibt es ja auch irgendwann einen Lochkameraeffekt, dass es dann sogar richtig zu einem Abbild kommt, der Umgebung auf der dann so entstandenen Retina.
Bei der Evolution der Augen hat also ein typischer Mechanismus gewirkt. Um das Urauge herum bildete sich im Laufe der Zeit ein kleiner Wall und ein paar durchsichtige Zellen, um das Auge vor äußeren Einwirkungen zu schützen. Aus diesem kleinen Wall entstand später die Augenhöhle und aus den durchsichtigen Zellen die Linse. So funktioniert Evolution oft. Jeder Schritt baut auf vorangegangenen Entwicklungen auf.
Hören Sie jetzt den Beitrag noch einmal.
Ja, das ist auch eine ganz spannende Frage, die auch Darwin schon beschäftigt hat. Er führte ja aus, dass er sich kaum vorstellen könnte, wie so etwas Komplexes wie das Auge in der Evolution hätte entstehen können.
Das Auge, ein Wunderwerk der Wahrnehmung und für die Menschen das wichtigste Sinnesorgan. Doch wie ist es entstanden? Detlef Ahn vom Europäischen Molekularbiologischen Labor in Heidelberg forscht an Borstenwürmern aus dem Mittelmeer, also einem Tier, das auf den ersten Blick so gar nichts mit dem Menschen zu tun hat. Die Borstenwürmer aus den Heidelberger Laboren machen etwas besonders Interessantes. Wenn sich die Würmer von der Larve zum Wurm entwickeln, kann man ein Stück Evolution nachvollziehen. Wenn die Jungtiere heranreifen, bekommen sie viel komplexere Sehorgane.
Man muss die sich als so eine Art Augenbecher vorstellen, an denen aber immerhin schon vorne eine Linse befestigt ist, mit denen die richtig ein Bild erzeugen.
So ähnlich wie bei der Augenentwicklung von der Larve zum Wurm hat sich wahrscheinlich auch die Evolution zum Hochleistungslinsenauge abgespielt, wie es Menschen, Falken, aber auch Tintenfische haben. Am Anfang steht immer ein Sehfleck, wie bei der Larve, aus einer oder mehreren Sinneszellen.
Und von einem solchen Augenfleck kommt man als nächstes zu einem einfachen Pigmentbecherauge, einfach indem sich dieser Augenfleck etwas absenkt. Wenn sich dieser so entstandene Augenbecher weiter einsenkt, gibt es ja auch irgendwann einen Lochkameraeffekt, dass es dann sogar richtig zu einem Abbild kommt, der Umgebung auf der dann so entstandenen Retina.
Bei der Evolution der Augen hat also ein typischer Mechanismus gewirkt. Um das Urauge herum bildete sich im Laufe der Zeit ein kleiner Wall und ein paar durchsichtige Zellen, um das Auge vor äußeren Einwirkungen zu schützen. Aus diesem kleinen Wall entstand später die Augenhöhle und aus den durchsichtigen Zellen die Linse. So funktioniert Evolution oft. Jeder Schritt baut auf vorangegangenen Entwicklungen auf.
Ende des Testteils Hörverstehen.
Λήξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου.